Bildung für nachhaltige Entwicklung bedeutet, junge Menschen zu empowern, ins Handeln zu gehen und die Welt zu verändern. Dafür brauchen sie Wissen und dazu müssen sie sich auseinandersetzen, auch mit globalen Zusammenhängen, globalen Fragen und eine Wertehaltung dazu entwickeln.
Hallo und willkommen zu Zukunft gestalten, unserem Podcast über Planetary Health mit mir, Hanna.
Und mit mir, Marisha. Heute vertiefen wir unsere Perspektive auf Kinder und Jugendliche. Wir schauen uns nämlich das Bildungssystem an. Auch wenn wir gleich viel über Schulbildung sprechen werden, ist es uns natürlich ein Anliegen, dass diese Erkenntnisse eben nicht nur im Kontext Schule gelten, sondern natürlich auch darüber hinaus. Denn Bildung findet ja letztendlich in ganz vielen Settings statt und vor allem in allen Lebensphasen.
Überall, wo Probleme sind, wird ja gerne gesagt, es braucht Bildung. Und Bildung ist auch ein wirksames Instrument und das wird heute hoffentlich noch ganz klar werden. Der Ruf nach mehr Bildung ist aber häufig auch eine Ausrede, um nicht aktiv zu werden. Und hier ist uns nochmal ganz wichtig, vorab zu betonen, was wir schon in der letzten Episode zu Kindern gehört haben, nämlich, dass Kinder und Jugendliche nicht verantwortlich für die Lösung der Krisen sind. Sie sind aber eben auch nicht außen vor oder abgetrennt von den Problemen und von den Lösungen, sondern Teil von allem und müssen vor allem auch vorbereitet sein auf eine Welt im Wandel. Deswegen heißt diese Episode auch Wissen für den Wandel.
Wir sprechen heute mit Margret Rasfeld, einer ehemaligen Schulleiterin, viel über das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE.
Bei Klug machen wir ja auch sehr viel Bildungsarbeit und da nutzen wir vor allem den Begriff der transformativen Bildung und des transformativen Lernens. Marisha, du als Erziehungswissenschaftlerin, sag uns doch mal, was ist denn das?
Tja, schon Pestalozzi als echter Pädagoge, der vor langer Zeit lebte, sprach von Bildung braucht Kopf, Herz und Hand, also hatte so ein ganz ganzheitliches Bildungsverständnis. Kopf fürs Wissen, Herz für die Gefühle und Werte und Haltung und Hand letztendlich für ins Handeln, ins Tun kommen. Und ja, das transformative Lernen und die transformative Bildung beschäftigen sich auch ganz viel damit. Das transformative Lernen beschreibt den individuellen Lernprozess, also richtet sich wirklich auf die Situation des Lernenden. Und da geht es darum, durch Reflexion, durch Hinterfragen, das, was an bestehenden Deutungsmustern da ist, nachhaltig zu verändern, sodass sich das eigene Selbstverständnis, ja, die eigene Rolle, die eigenen Einstellungen nachhaltig wandeln. Und transformative Bildung bezeichnet eben nicht den individuellen Lernprozess, sondern die Bildungsprozesse, die aber auch auf ganz grundlegende Veränderungen im Denken, Wahrnehmen und Handeln abzielen. Ja, da geht es nicht nur um Wissensaneignung, sondern vor allem um die Auseinandersetzung mit diesem Wissen, um die Entwicklung neuer Orientierungen. Ja, Werte spielen da eben auch eine wichtige Rolle. Und am Ende natürlich das ins Handeln kommen. Unser Slogan ist kurz vom Wissen ins Handeln, Handeln auch im Sinne von gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme. Ja, es gibt in diesen Konzepten ganz viel Verbindendes und die große Frage, ja, die Konzepte letztendlich eint, ist, wie kann Bildung Menschen befähigen, Transformation mitzugestalten?
Ja, und das machen wir eben bei Klug so viel wir können mit der Idee, dass möglichst viele Leute dann auch mitgestalten, also zum Beispiel auch ihr, die gerade zuhört. In der transformativen Bildung sprechen wir auch über Emotionen und über Partizipation und über Demokratieförderung. Und neben Margret Rasfeld sprechen wir daher im Anschluss heute noch mit dem Schulpsychologen Felix Peter unter anderem über emotionssensible Bildung, ein Konzept, was wir vorher auch noch nicht kannten.
Zuerst zu Margret Rasfeld. Margret, als ehemalige Chemie- und Biologielehrerin und Schulleiterin im aktiven Ruhestand hast du eine reformpädagogische Schule geleitet, die ja das Thema Bildung zur nachhaltigen Entwicklung sehr erfolgreich umgesetzt hat. Du sagst von dir auch, du bist hauptberuflich Mutmacherin. Das klingt total spannend, da wollen wir natürlich gleich ansetzen, aber erstmal schön, dass du heute da bist.
Ja, schön, dass ich bei euch sein darf.
Dann erzähl doch mal, was hast du gemacht, wie kamst du dazu und was hat das Ganze mit Mut zu tun?
Ich habe ja zwei reformpädagogische Schulen geleitet. Ich werde immer verbunden mit der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Die meintet ihr vielleicht jetzt auch. Aber ich bin ja schon 1997 Schulleiterin geworden. In Essen an einer Gemeinschaftsschule, Gesamtschule sagt man in Nordrhein-Westfalen. im eher sozialen Brennpunkt. Und ich komme ja aus der 68er-Bewegung. Da sind ja meine Wurzeln. Also ich bin aufgewachsen mit politischen Aktivismus, mit Ökothemen, Frauenfrieden, Anti-Atomkraft und so weiter. Und ich war erst 13 Jahre am Gymnasium, auch in Essen. Und da habe ich diese ganzen Themen natürlich mit in den Unterricht gebracht. Und damals gab es ja auch schon die ganzen Krisen, die sind ja nicht neu. Wir hatten auch 86, war das, glaube ich, der Wald stirbt, der deutsche Wald stirbt, waren auf allen Titelseiten. Und ich bin natürlich auch inspiriert durch den Club of Rome und die Grenzen des Wachstums. Und all diese Themen interessieren natürlich auch brennend Jugendliche. Und mit den Fächern Chemie und Biologie kannst du ja die Naturwissenschaften mit den Gesellschaftswissenschaften auch immer verbinden. Ja, und so hatte ich total motivierte Schülerinnen und Schüler. Und ich habe unglaublich viel auf dem Gymnasium von den Kindern gelernt, dass die was tun wollen, dass die sich einsetzen wollen, dass die sich nicht so leicht abspeisen wie wir, wenn da einer kommt und sagt, das geht nicht. Dann sagen die, wie, das geht nicht, ne? Und aktivieren Presse und so weiter. Ich habe da auch einen riesengroßen Schulgarten gehabt und ich habe auch noch parallel, das ist jetzt auch interessant, wir haben ja heute auch die große Mental Health Krise. Ich habe auch immer sehr viel zu Wohlbefinden oder Konflikten in der Schule, wenn in Klassen Mobbing war oder so, habe ich mit den Klassen gearbeitet. Und dann hatte ich 5 Jahre eine Selbsterfahrungsgruppe für Jungs. Und da habe ich auch total viel gelernt. Und dann wollten immer mehr in solche Gruppen. Ich hatte damals, ich spreche jetzt so 80er Jahre, ich habe auch viel so Achtsamkeitssachen gemacht, autogenes Training, viel mit Fantasiereisen gearbeitet. Ich hatte nachher die Hälfte der Schüler in solchen Gruppen. Und damals habe ich mich eingesetzt dafür, dass so solche Resonanzräume überall sein müssen. Weil auch damals haben die sich schon Sorgen gemacht. Und überhaupt beim Aufwachsen unterstützt zu werden. Und die Schule ist ja so entpersonalisiert. Da geht es ja immer nur um Leistung und Konkurrenz und Druck. Ja, aber dann hatte ich beschlossen, Schulleiterin zu werden. Und dann habe ich gedacht, ich baue jetzt ein Schulsystem, wo das nicht nötig ist, wo das sozusagen schon eingebaut ist. Aber heute plädiere ich wieder für solche Resonanzräume, wo die Kinder und Jugendlichen ihre Sachen verarbeiten können, die sie auf Social Media sehen, aber auch über ihre Ängste, was die Zukunftssorgen anbetrifft. Ja, ich bin 97 Schulleiterin geworden und 97 kam ja die UNESCO mit BNE. Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt es seit 1997. Da gibt es den UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert. Ausgangspunkt war die Rio-Konferenz und die Frage, wie müsste denn Bildung gestaltet sein? Ich sag mal ganz kurz jetzt, dass da transformationsfähige Menschen rauskommen. Und damals, daran haben wir uns orientiert, hat die UNESCO diese 4 Säulen ausgegeben, die gleichwertig und gleichwürdig sind. Lernen, Wissen zu erwerben, ist genauso wichtig wie das Zusammenleben lernen, wie das Handeln lernen und wie lernen zu sein. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Wofür schlägt mein Herz? Wie kann ich das matchen mit dem, was die Welt gerade braucht? Ja, und da haben wir die Schule drauf aufgebaut. Das waren die Wurzeln von der Pädagogik, für die ich einstehe. Die sind damals in Essen gelegt worden. Und wenn Lernen zu handeln so wichtig ist, dann brauchen die Kinder und Jugendlichen ja auch Räume zum Handeln. Also hatten wir einen Tag keinen klassischen Unterricht, sondern die haben sich im Stadtteil engagiert für ökologische Fragen. Die haben Waldlehrpfad gebaut, einen Energielehrpfad. Die haben für 10 Jahre ein Tal übernommen, das renaturiert wurde. Die kannten sich natürlich aus mit ökologischen Rucksäcken, Lieferketten und solchen Dingen. Sind in Grundschulklassen, haben die aufgeklärt und haben die tollsten Sachen gemacht. Und dann ist das Schulfach Verantwortung 1999 daraus entstanden, was bedeutet, jeder übernimmt eine Aufgabe im Gemeinwesen, ökologisch oder sozial. Und daraus ist später der Friday geworden. Aber das gibt alles schon uralt und wir haben sehr viele, jedes Jahr Umweltpreis gekriegt und. Die Kinder waren total engagiert. Das Leitbild der Schule bestand aus 2 Sätzen. Verantwortung für Kinder, Verantwortung für die Erde. Punkt. Mhm. Ja.
Du hast gerade schon so ein paar Beispiele genannt, die eigentlich Bildung für nachhaltige Entwicklung mit erklären. Aber nochmal ganz auf den Punkt, was ist denn genau BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung?
Bildung für nachhaltige Entwicklung bedeutet, junge Menschen zu empowern, ins Handeln zu gehen und die Welt zu verändern. Dafür brauchen sie Wissen und dazu müssen sie sich auseinandersetzen, auch mit globalen Zusammenhängen, globalen Fragen und eine Wertehaltung dazu entwickeln. Aber dieses ganze Wissen und die Wertehandlung nutzt nicht viel, wenn du nicht dein Verhalten veränderst und ins Handeln gehst und auch möglichst noch andere mitmotivierst und dann loslegst. Und darauf ist Schule ja überhaupt nicht eingestellt, weil Schule ist vollgepackt mit Wissen. Die Nachhaltigkeit, also mit den 17 Nachhaltigkeitszielen 2015, da kam die Renaissance vom BNE mit dem Ziel Nummer 4, Quality Education. Von da an ist in Deutschland so eine kleine Bewegung ausgegangen. Hat jetzt auch alles schon 10 Jahre gedauert, aber jetzt ist BNE irgendwo doch schon in vielen Schulen angekommen, auch in Unis, obwohl 90% der Studierenden die Nachhaltigkeitsziele nicht kennen und noch nicht davon gehört haben. Also die Lage ist noch nicht gut, aber im Moment ist eine richtige Bewegung in Gang. Und die Devise heißt Learn for our Planet, also kenne die SDGs, die Zusammenhänge, auch die Dilemmata und Widersprüche. Und act for sustainability und geh dann ins Handeln. Und dazu brauchst du Haltung, also die Erwachsenen, die Pädagogen, die Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitung und so weiter. Und auch die Eltern, die dürfen ja auch solche Veränderungen von Schule nicht aufhalten. Die brauchen eine andere Haltung. Die werden dann Lernprozessbegleiter und nicht Wissensvermittler. Und du brauchst neue Lernformate. Du brauchst ganz andere Formate. Weg von Frontalunterricht, bewerten, disziplinieren, hin zu Möglichkeitsräume öffnen, Schule öffnen, mit dem allen, was in der Welt als Unterstützung da ist, zusammenarbeiten und die Schule selbst zum ökologischen Lernort machen. Also wie gehst du um mit Energie, mit Plastik, mit Müll, mit Beschaffung, wo kommen die iPads her? Ich kann da ein schönes Beispiel sagen aus Essen damals. Wir haben sehr viel mit außerschulischen Partnern auch zusammengearbeitet. Und da kam eine Weltinitiative und da ging es um Fair Handel und da ging es um Fußbälle. Dann haben die Fünftklässler so einen Fußball genäht. Und wenn der halb fertig ist, dann wird es Schwerstarbeit. Also je mehr der fertig ist. Und dann haben die sich aufgeregt und da gibt es ja gar nicht. Und die Kinder und so. Und haben dann die Frage gestellt, da würde man heute sagen, positiven Handabdruck hinterlassen. Die haben dann die Frage gestellt, wo kommen denn eigentlich unsere Fußbälle her? Sind die fair gehandelt? Dann haben sie beim Schulamt nachgefragt. Im Schulamt gab es den Begriff Fair Handel noch nicht. Also ich spreche jetzt von 97 oder 98. Heute ist die Lage ja anders. Ja, und dann haben sie herausgefunden, die kommen auch, sind auch Fußbälle aus irgendeinem Südland, nicht fair gehandelt. Und dann haben sie ein Jahr gekämpft. Die sind immer an die Presse gegangen und haben Straßentheater gemacht und so. Und dann hatten sie tatsächlich erreicht, dass die Schulen mit fair gehandelten Bällen ausgestattet wurden. Und da könnte ich jetzt noch ganz viele Geschichten zu erzählen. Und ja, also Schüler sind immer aktiv geworden und die erreichen oft mehr als Erwachsene. Also viele verwechseln BNE mit Umweltbildung. Wenn ich dann so sehe, dann gibt es Demokratiebildung und Umweltbildung. Aber BNE ist alles als Dach darüber. BNE heißt eben die 17 Ziele kennen. Die sind ja auch weit gefächert. Gesundheit, Ökonomie, Ökologie, alles kommt darin ja vor. Kennen und dann lernen, die Welt zu verändern. Das ist ja auch bildungspolitisch alles schon beschlossen in Deutschland. Das ist ja das Interessante. Alles beschlossen durch die Berliner Erklärung und auch durch die Papiere BNE 2030, aber trotzdem, wenn du als Schule da nichts machst, passiert auch nichts. Ja, das ist dieses Beliebige.
Genau, total wichtig. Du hast jetzt ganz viele Dinge schon angesprochen, nochmal um das kurz zu sortieren. Du hast nochmal gesagt, BNE hatte ja so eine Renaissance, als dann die Nachhaltigkeitsziele, also die Sustainable Development Goals, kurz SDGs, 2015 umgesetzt wurden sie ja leider noch nicht, aber ins Leben gerufen wurden. Und du hast auch genannt, eins davon ist eben qualitative Bildung. Ein weiteres ist ja auch Gesundheit. Und du hast auch schon gesagt, BNE schließt ja eben nicht nur dieses eine Nachhaltigkeitsziel zur Bildung ein, sondern ja alle. wir wollen ja alle 17 Ziele im Prinzip verfolgen. Vielleicht nochmal, wie kann denn BNE auch Gesundheit oder Gesundheitskompetenz an Schulen von Schülerinnen und Schülern unterstützen?
Also ich bin jetzt erstmal sehr radikal und sage, das alte Schulsystem macht krank als System. Das ist schon mal das Erste. Ich mache mal einen großen Bogen. Die Probleme, die wir heute haben, also die ökologischen, sozialen und auch die Sinnkrise, viele Menschen spüren ja das, was grundsätzlich nicht stimmt in der Art und Weise, wie wir leben, die haben ja als gemeinsame Ursache Entfremdung. Und die alte Schule, so wie sie ist, entfremdet die Kinder und Jugendlichen. Sie macht sie zu Objekten von Leistungsanforderungen, Maßnahmen, Erwartungen. Sie ist oft noch als 45 Minuten Unterricht, ständige Bewertung und so weiter aufgezogen. Spätestens ab der Sekundarstufe 1 hasse Sitzzwang, sitze den ganzen Tag da auf dem Stuhl und muss 75% der Kinder und Jugendlichen fühlen sich nicht auf die Zukunft vorbereitet. Wir haben immer noch die alten, viel zu vollen Lehrpläne. Wir sprechen von Bulimie lernen, ohne dass wir weinen müssen, sage ich mal. Ist doch schrecklich, Bulimie lernen. Ja, ist eben so. Ne? Oder die Begeisterung am Lernen geht verloren. Die Kreativität, die kommen mit 98% Kreativität in die Schule, gehen mit 2% wieder raus. Ist doch der Wahnsinn, weil wir brauchen ja jetzt die Kreativität, die uns ja innewohnt, um jetzt auch die Welt zu verändern und die Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Weil wir können ja diese Transformation, in der wir stecken, nicht mit dem Kopf alleine bewerkstelligen. Wir brauchen ja auch die transformative Kraft der Künste. Wir brauchen unser Herz. Wir müssen berührt sein. Und die Psychologen, der Professor Julian Schmidt zum Beispiel von der Uni Leipzig, macht diese ganzen Studien auch mit der Schulakademie zu Belastungen. Und von den Kindern, die in die Schule gehen, die in Therapie sind, ist der höchste Faktor, der sie belastet, der Leistungsstress. Die sind eingestuhlt, fremdbestimmt, müssen da so viele Arbeitsblätter ausfüllen, haben keine Zeit zum Handeln, sind kognitiv überfrachtet und für Herz, Körper, Natur, alles das, was wir dringend brauchen, ist dann keine Zeit. Du kannst natürlich jetzt, das ist für mich aber Symptombekämpfung, also das ist für mich nicht Urprävention. Urprävention ist für mich Schule völlig neu gestalten, weil wir wissen, was Kinder und Jugendliche und jeder Mensch braucht, nämlich Verbundenheit und Autonomie. Und Sinn, der Sinn fehlt ja vielen. Die meisten Schüler sagen, ja, wofür soll ich das jetzt lernen? Was macht das für einen Sinn? Da müssen wir ansetzen und dafür stehe ich auch ein, auch mit der Initiative Schule im Aufbruch, dass wir Schule grundlegend verändern und an diesen 4 Säulen ausrichten, die, wie gesagt, gleichwertig sind und nicht mal so ein kleines Top-on und eine Projektwoche im Jahr. Und das andere ist jetzt angesichts der tatsächlich großen mentalen Belastungen und auch durch Social Media kommt ja noch oben drauf, dass wir tatsächlich den Kindern, also einmal Umgang mit Social Media, dass die da wirklich stark werden und durchblicken. Aber andererseits eben auch das, was Social Media ihnen bietet, müssen sie ja im echten Leben erfahren. Also Social Media ist ja total darauf ausgelegt, da diese Dopaminsysteme anzutriggern und über die Spiele, Abenteuer und alles das, was Schule nicht bietet. Schule ist ja total auf Wissen organisiert. Und dann natürlich auch diese Mental Health Programme, was wir jetzt haben, die sind wichtig. Da muss man aber auch aufpassen, weil sie könnten auch dazu dienen, dass die noch länger den Stress aushalten.
Ja.
Vor der Klassenarbeit machst du jetzt Atemübungen und so, weißt du? Das ist jetzt wichtig, aber wir müssen dieses System umbauen. Wir leben ja generell in kranken Systemen.
Ich glaube, es wird sehr deutlich, wie wichtig es ist, Schule für alle Beteiligten auch so zu gestalten, dass sie förderlich für Gesundheit und fürs Aufwachsen insgesamt ist. Also auch, dass Nachhaltigkeit und Prävention da ernster genommen werden. Ich würde gerne nochmal schauen, einerseits, wo es hakt und dann, was es braucht und wie wir damit dann umgehen können, um konstruktiv das zu gestalten. Die nationale Schulleitungsstudie sagt, dass sich 80% der SchulleiterInnen in Deutschland Nachhaltigkeit in allen Fächern wünscht. Also die sind eigentlich mit dabei. Aber 62% sagen auch, dass Nachhaltigkeit bisher kaum vorkommt. Wo sind denn die Hürden? Du hast schon gesagt, es ist nicht das Rechtliche. Wo hakt es?
Ja, Wo hakt es? Also in diesem ganzen System ist sehr viel Angst und sehr viel Kontrolle. Und dann haben wir da so einen Lehrplan, der über allem steht. Der Lehrplan, der volle Lehrplan. Und dann glauben die LehrerInnen, sie müssten diesen Lehrplan total abarbeiten. Müssen sie aber gar nicht. Und wir lernen, wie gesagt, viel zu kognitiv. Ich kann mal ein schönes Beispiel sagen aus meiner Schule in Berlin. Ich habe ja 10 Jahre die Schule in Essen geleitet und 2007 bin ich dann nach Berlin, habe alles mitgenommen von Essen und da haben wir nochmal weiterentwickelt. Und die Schule ist sehr, sehr bekannt geworden, die Evangelische Schule Berlin-Zentrum. Wir haben in der 10. Klasse 2 Stunden Geschichte, 2 Stunden Religion, Ethik und Kunst haben wir zusammengelegt, dass wir 6 Stunden die Woche hatten. Und dann haben sich die Jugendlichen mit Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Und erst kam fachlicher Input und dann haben die sich alle eine Vorschaufrage gestellt und die künstlerisch umgesetzt. Und dann gab es eine Ausstellung im Abgeordnetenhaus. Von einmal habe ich die drehen lassen beim Aufstellen. Das ist so berührend. Und dann waren die eine Woche, standen die zur Verfügung. Aber dadurch, dass die das total künstlerisch umgesetzt haben, da total innerlich auch reingegangen sind, wirst du sowas nie vergessen. Und dann wurde ja auch immer innerhalb der Gruppen geteilt, ne? Und durch dieses künstlerische Umsetzen auch. Also es gibt ja auch dieses Monitoring von Futur 2, wird jetzt hier BNE 2030 umgesetzt. Da werden ja nicht die Schulleitungen befragt, sondern die Schüler und die Lehrer. Und da haben wir ein ähnliches Ergebnis. Die Lehrer wünschen sich viel mehr BNE, fühlen sich aber nicht vorbereitet. Und ich erlebe auch, dass tatsächlich sehr, sehr wenig Wissen da ist. Also ich meine jetzt über so etwas, wo ich denke, da müsste jeder Lehrer Bescheid wissen, über so ein T-Shirt, ne, wo die herkommen, wie viel Wasser da drin ist, wie viele Kilometer die zurücklegen, wo unsere ganzen Klamotten landen, 1 Million Tonnen Kleidung schmeißen wir im Jahr in Deutschland weg. Und darüber ist fast kein Wissen da. Aber die Lehrer brauchen ja nicht dieses ganze Wissen, weil dieses Wissen ist ja im Internet oder dieses Wissen ist in tollen Materialien von Greenpeace, der Böll-Stiftung und was es alles gibt. Mhm. Die müssen ja nur die Räume aufmachen und den Schülern die Möglichkeit geben, Lernwissen zu erwerben, heißt die erste Säule ja auch, sich jetzt mit solchen Themen, die sie interessieren, die sie selber auch aussuchen, nicht alle müssen jetzt ein Thema machen, auseinanderzusetzen. Und da hast du diesen Haltungswandel, dass Lehrer eben aushalten müssen, dass ein Schüler sie was fragt und sie sagen, ja, weiß ich auch nicht, lass uns mal gucken. Also diese Haltungs-, also überhaupt ist ja die ganze Transformation in der Gesellschaft ist ja ein ganz starker Kultur- und Haltungswandel. Wir gehen oft so in den technischen Bereich und sagen, jetzt machen wir alles erneuerbare Energien und dann sind wir fertig. Nee, überhaupt nicht. Was machen wir mit der Natur, um die seltenen Erden und alles daraus zu holen? Massive Zerstörung, ohne Ende, noch schlimmer als jetzt, ohne dass wir uns das schmerzt. Ne? Also dieser Kultur- und Haltungswandel ist eben auch in der Schule, dieser Paradigmenwechsel. Und der Lehrer, die Rolle des Lehrers, wenn die Schülerinnen nicht mehr Konsumenten von Stoff sind, sondern Gestalterinnen ihres eigenen Lernens, auch ihre Schule dann verändern und ihre Kommune, dann sind die Lehrer eben nicht mehr die, die sich eine Stunde ausdenken, Wissen vermitteln, bewerten und kontrollieren und disziplinieren, sondern die sollen auf einmal Räume eröffnen, Prozessbegleiter sein, aktivieren, aus dem Defizitblick in den Potenzialblick gehen. Und dieser Haltungswandel, den müssen wir in den Blick nehmen. Ich habe ja ein Lernformat erfunden, den Friday, der ist ein guter Einstieg. Den nutzen auch viele Schulen als Einstieg, weil man diese 4 Stunden die Woche tatsächlich sich freischaufeln kann. Und der größte Knackpunkt ist der Haltungswandel bei den Lehrern. Und die wollen ja schon. Mhm. Ja?
Dann sag noch mal kurz, was genau ist der Friday?
Ja, also den Friday habe ich abgeleitet. Ich kann kurz die Geschichte erzählen. Ich habe ja schon gesagt, 1999 wurde das Schulfach Verantwortung erfunden, haben auch viele Schulen übernommen, 2 Stunden die Woche. Und jetzt steht in diesen Papieren, BNE 2030 und auch in der Berliner Erklärung, da steht, in allen Bildungssettings sollen Aktions- und Freiräume für das Handeln der jungen Menschen strukturell verankert werden. strukturell verankert. Die dürfen nicht abhängig sein von einem tollen Lehrer, der vielleicht sowas macht und alle anderen sind ausgeschlossen. Und dann habe ich gedacht, dafür brauchst du jetzt mal eine Erklärung und einen Begriff. Und dann habe ich so ein bisschen inspiriert auch, damals war, 2020 habe ich den Friday erfunden, aber gerade ja Fridays for Future auch ganz groß. Da habe ich mir gedacht, jetzt müssen die auf die Straße gehen, um sich das anzueignen, was eigentlich im Schulgesetz steht. Nämlich demokratische Bürger, die sich einsetzen für eine nachhaltige Welt. Und so steht in allen Schulgesetzen. Jetzt müssen sie die Schule verlassen, um solche Inhalte zu lernen und auch für ihre Rechte und ihre Zukunft, ja, für diese Gestaltung auf die Straße zu gehen. Nee, wir müssen das in die Schule holen. Und der Friday bedeutet jetzt, 4 Stunden jede Woche sind reserviert für das Handeln der Jugendlichen. Und die haben dann die 4 Stunden und setzen sich jetzt mit den Nachhaltigkeitszielen auseinander und interessieren sich für ein Thema, was sie dann in Gruppen, vielleicht auch jahrgangsgemischt, je nachdem, ob die Schule den Friday in mehrere Jahrgängen auch umsetzt, angehen. Und dieses Angehen hat 3 Ebenen. Die erste Ebene ist, ich eigne mir jetzt zu diesem Thema Wissen an. Die gute Nachricht ist, dass es unglaublich tolles Material gibt, fast alles auch kostenlos, zu den Zielen. Greenpeace hat ja alleine 4 ganze Stellen eingestellt zu Materialien für Projektarbeit. So, jetzt habe ich mir Wissen angeeignet, jetzt kann ich da eine PowerPoint machen oder frag mich nicht. So ist das oft und dann kommt das nächste Thema. Aber der Friday hat jetzt als 2. Ebene und jetzt überlege ich mir zu diesem Thema und dem, was ich weiß, gibt es Handlungsbedarf in Schule oder Kommune? Können wir jetzt nachhaltiger die Schule gestalten? Ich nehme jetzt mal Plastik von mir aus, ja. So, und jetzt entwickeln sie Lösungen, diese Gruppen, die sich damit befassen und haben dann so viel Zeit, diese Lösungen auch umzusetzen. Und deshalb gehen sie jetzt ins Handeln und die 3. Ebene heißt Bildungslandschaften aufbauen. Es ist ja unglaublich viel an Wissen und Ressourcen außerhalb der Schule da, aber kommt ja nicht da rein beim Friday mit 4 Stunden jede Woche übers ganze Jahr und nächste Jahr auch noch. Da können die dann rein, seien es NGOs oder Ressourcen der Eltern, Methoden wie Scrum und Design Thinking und so weiter. Das kann jetzt alles da rein, sodass Lehrer und Lehrerinnen auch entlastet werden. Und der Friday läuft sehr, sehr gut. Der Friday ist ja ein Lernformat von Schule im Aufbruch, der Organisation, die ich für die Schultransformation 2012 gegründet habe. Und da haben wir eine extra Webseite zum Friday, weil wir digitale Fortbildung anbieten, Materialien erstellt haben und so weiter und richtig versuchen, die Lehrerinnen und Lehrer ganz viel zu unterstützen, dass die eben jetzt nicht jeder da noch anfängt, wo bekomme ich was her? Und viele, oft ist die Frage, was mache ich mit Kindern, denen nichts einfällt? Da haben wir dann auch eine Fortbildung zu und so.
Margret, du hast gerade mit dem Friday in Lernformat schon beschrieben, was ja eben schon eine Grundlage bietet, um BNE tatsächlich in die Schule zu integrieren. Gleichzeitig hast du vorhin gesagt, ja, was Hürden sind, das zu integrieren, ist vor auch Angst. Wir haben noch nicht über Mut gesprochen, da will ich noch drüber sprechen. Dann dieser eigene Perfektionismus ja eigentlich, ne, so dieses Gefühl von, ich muss doch erst selber alles wissen. Und Haltung, was ja ganz eng damit zusammenhängt. Habe ich die Haltung als Lehrkraft zu sagen, ich eröffne nur die Räume, nur in Anführungsstrichen, ich eröffne die Räume, ich begleite den Prozess, ich begleite Schülerinnen und Schüler darin, dass sie dieses Wissen sich selber aneignen können. Ich verstehe total, dass da die Hürden sind, weil das ja ein komplettes Umdenken tatsächlich auch erfordert. Und das ist ja schon ein ganz wichtiger Prozess, auch den BNE da auch eigentlich ja auch anstoßen will, weil es dann ja auch wie auf 2 Ebenen läuft. Verantwortung für sich selber, für die Erde wird nicht nur im Sinne von Bildung für nachhaltige Entwicklung von den Schülerinnen gefordert, sondern eigentlich auch von den Lehrkräften. Und jetzt will ich noch einen Schritt weiter gehen. Wenn jetzt irgendwie eine Lehrkraft hier zuhört und sagt, ja klar, ich wollte schon immer BNE verankern. Und ich sehe diese ganzen Hürden, aber was kann ich denn machen, wenn ich jetzt als Schule, als Lehrkraft wirklich das umsetzen möchte? Wie kann denn eine Schule starten, um BNE stärker zu verankern?
Also mich als Mutmacherin zu bezeichnen, das kommt ja gar nicht von mir, sondern das kommt, weil das andere Leute immer zu mir sagen. Also tatsächlich inspirierende Beispiele zu haben oder zu sehen, Mensch, da geht's, auf dem Land geht's, in einer kleinen Schule geht's, an einem Gymnasium geht's auch, das macht ja auch schon Mut. Und einem einzelnen Lehrer würde ich sagen, guck mal, wer an deiner Schule noch da ist. Wir haben sehr oft jetzt die Situation, dass einzelne LehrerInnen ins Reallabor kommen und sagen, ja, aber ich bin ja ganz alleine. Dann sagen wir, pass auf, du kommst in 4 Wochen wieder und dann seid ihr zu dritt. Und manchmal erleben wir dann, dass 7 kommen. Weil darüber wird gar nicht gesprochen in der Schule. Also in der Schule ist ja so viel Hektik auch. Du rast von einer Stunde in die andere. Unser ganzes System außerhalb von Schule ist ja auch darauf angelegt, dass du keine Zeit hast, innezuhalten und dich mal zu spüren und auf eine andere Ebene zu kommen und aus deinem Inneren auf dein Herz zu hören und die Herzintelligenz sprechen zu lassen und aus dieser Kraft zu handeln. Also such dir Mitstreiter. Fang vielleicht klein an, also in Grundschulen ist oft am einfachsten, weil in vielen Grundschulen hat ein Lehrer viele Stunden und dann bist du schon quasi Meister deiner Stunden oder so. In den weiterführenden Schulen hast du ja diese Fächerkorsett in ganz vielen. Aber vielleicht findet man Lehrer, der auch Lust hat, Projekte zu machen. Mhm. Und dann legt man die Stunden hintereinander und dann hast du schon 4 Stunden. Und dann macht man vielleicht mal 3 Monate ein Projekt und dann machst du wieder anderes. Mhm. Weil manchmal kommen ja die Eltern auch angerannt und sagen, hier, Schulbuch nicht durchgekriegt oder so. Aber die Eltern kann man super mit ins Boot nehmen. Und wie gesagt, viele starten tatsächlich, was heißt viele, aber wir haben jetzt, ich glaube 300 stehen im Netz, aber wir haben noch 300 in Vorbereitung und 100 haben wir auch schon in Österreich. Und die ersten Lehrerausbildungsseminare fangen an, den Friday einzuführen. Das ist schon für die kurze Zeit wirklich viel. Jetzt hier in Taucha bei Leipzig kamen Eltern, da hat eine Grundschule den Friday gemacht und die Kinder sind so aufgeblüht. Also die Erfahrung mit dem Friday ist, die Kinder kommen gerne in die Schule, blühen auf. Wenn sie krank sind, wollen sie trotzdem in die Schule, weil Friday ist. Und dann sind die Eltern ja auch zufrieden. Und jetzt kommen die Kinder in weiterführende Schulen. Und jetzt kamen die Eltern, 2 Eltern, und sagten, wie kriegen wir denn jetzt das Gymnasium dazu, den Friday einzuführen? Und nach einer halben Stunde war die Idee, Taucha bricht auf, ganz Taucha. Und die haben sich noch 3 andere Eltern gesucht und die haben eine riesen, innerhalb von 2 Monaten, eine große Veranstaltung mit 250 Menschen, waren ganz viele Eltern dabei. Kultusminister ist auch gekommen. Taucha bricht auf. Ne? Also wir müssen einfach auch Bündnisse suchen. Ihr habt ja vorhin gefragt, was ist hinderlich? Die Schule, das alte Betriebssystem der Schule, und so laufen viele Schulen, ist, du hast Lehrer, die Fächer studiert haben, deren Inhalte sie Kindern beibringen wollen und Jugendlichen. Und die laufen nebeneinander her, sind organisiert durch einen Stundenplan. So ungefähr ist Betriebssystem. Jetzt kommt da drauf geflüchtete Kinder, wahnsinnige Heterogenität, BNE, Inklusion und so weiter. Das ist zu viel für dieses Betriebssystem. Und deswegen müssen wir dieses Betriebssystem ändern und müssen, weil ja die Lösungen liegen ja in den Menschen und vor Ort. Die kannst du ja von außen jetzt gar nicht so anbringen. Wir müssen jetzt die Menschen da drin befähigen zu agiler Teamarbeit, damit die auf neue Herausforderungen agil reagieren können. Und dazu brauchen Schulen eine Transformationsbegleitung. Also jedes Unternehmen würde dir einen Vogel zeigen, ja, eine Transformation mit einem pädagogischen Tag im Jahr, top on obendrauf und Geld gibt's auch nicht. Das funktioniert doch nicht. Mhm. Deswegen haben wir von Schule im Aufbruch jetzt Transformationsbegleiter ausgebildet, die Schulen über 2 bis 3 Jahre in diesem Wandel begleiten und sie letztlich zu dieser agilen Teamarbeit befähigen.
Das hast du nochmal schön gesagt, also wie es eigentlich tatsächlich die anderen Strukturen braucht. Ne? Du hast gesagt, wir müssen das Betriebssystem ändern. Es kommt alles on top, was Schulen eigentlich alles leisten sollen. Und ja, es kommt natürlich in dem jetzigen System total an die eigenen Grenzen. Es braucht tatsächlich einen ganz grundlegenden Wandel darin, wie das System Schule aufgestellt ist. Aber wir kommen dann auch jetzt zu unserem Ende und wollten dich noch eine Sache fragen. Hättest du eine Empfehlung für die, die jetzt zuhören, egal ob Schülerinnen oder Eltern oder LehrerInnen oder alle anderen, die sich irgendwie am System Schule beteiligen. Was können Sie denn morgen tun, um sich für Klima, Umwelt und Gesundheit einzubringen?
Ich würde sagen, erstmal höre auf dein Herz und vertraue deinem Herzen. Weil wenn die sich da einbringen wollen, haben die ja schon Ruf gehört sozusagen. Ne? Und hör auf dein Herz, vertraue deinem Herzen und schreib dir jetzt sofort einen kleinen ersten Schritt auf, den du morgen auch tun kannst. Und dann freu dich da morgen drüber.
Klein Anfang. Der Weg beginnt mit einem Schritt.
Ja.
Ja, danke. Dann legen wir los mit Aufschreiben einer Botschaft unseres Herzens. Danke, Margret, für deinen Besuch bei
Gerne.
Uns. Es war ein ganz tolles Gespräch.
Schön, dass ihr diesen Podcast macht. Der ist ja sehr informativ, weil er die ganzen Ebenen anspricht und verbindet. Toll.
Ja, danke schön. Mit Margret haben wir jetzt darüber gesprochen, was Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich ist und einige der vielen Ideen gehört, die es ja schon gibt, um Schülerinnen und Schüler in dieser krisenhaften Welt zu unterstützen. Die Relevanz mentaler Gesundheit hat sie auch schon erwähnt und genau darauf wollen wir jetzt noch mal etwas näher eingehen und schauen, inwiefern Emotionen denn eigentlich eine ganz wichtige Rolle in der Bildungsarbeit spielen.
Dafür haben wir als zweiten Gast jetzt hier Felix Peter zu Besuch. Felix, du bist Schulpsychologe und engagierst dich bei den Psychologists for Future und bei Klimabildung e.V. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Auch mit dir wollen wir jetzt über Schule sprechen, aber eben aus einer anderen Perspektive. Was begegnet dir denn als Schulpsychologe? Also wie steht es aus deiner Sicht um die mentale Gesundheit von Jugendlichen?
Also wir haben gerade ziemlich viele Anfragen. Das können wir auch ganz gut sagen, dass sich das in den letzten Jahren verstärkt hat, dass wir zunehmend Anfragen haben von Kindern und Jugendlichen beziehungsweise deren Eltern und von Lehrkräften, wo es jungen Menschen einfach nicht gut geht, also wo die psychische Gesundheit angeschlagen ist. Das hat sich seit der Pandemie doch deutlich verstärkt, dieses Anfrageaufkommen aus der Richtung.
Und was beschäftigt Jugendliche?
Das ist eine ganze Menge, das ist schon auch mittlerweile sehr komplex. Am meisten sind es natürlich die Sachen, die dichter an einem dran sind, also so der alltägliche Stress beziehungsweise das, was aus dem Nahraum sozusagen an Stress kommt, also Leistungsdruck zum Beispiel ist ein wichtiges Thema oder familiäre Konflikte. Bei den Jugendlichen stärker auch soziale Konflikte untereinander, aber auch immer mehr junge Menschen, vor allen Dingen Jugendliche, die so allgemein erschöpft sind, nicht mehr können, Ängste mit sich rumtragen, große Sorgen haben, wo einfach auch die Kraft ausgegangen ist über die Jahre und wo dann irgendwann der Punkt kommt, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt kann ich zum Beispiel nicht mehr in die Schule gehen oder jetzt bin ich ständig traurig, abgeschlagen, kann mich nicht mehr konzentrieren.
Das sind ja jetzt alles so Themen, die eben im Nahbereich sind, wie du sagst. Wir wissen ja auch, dass eben die großen Krisen, über die wir hier im Podcast sprechen, belastend sind. Wie hängt das denn zusammen oder auch wie sprichst du über die Themen, wenn du denkst, die spielen eine Rolle, auch wenn die Kinder und Jugendlichen das vielleicht nicht direkt ansprechen?
Ja, das ist quasi die ganze Komplexität. Wir wissen, dass es die großen Krisen gibt und wir wissen, dass das zum Beispiel über die sozialen Medien oder über auch die klassischen Medien oder über Gespräche zu Hause oder in der Schule natürlich auch an die jungen Menschen herankommt, an Jugendliche vor allen Dingen und dass sie sich da große Gedanken drüber machen. Das kann man sich so wie so ein Zwiebelmodell vorstellen. Das, was am innersten Kern direkt an einem persönlich dran ist, das ist das, was am stärksten wirkt und die Krisen sind sozusagen eher so die äußere Haut. Die wirken aber sozusagen auf die Häute dazwischen und so gibt es ganz viele verschiedene Effekte und manche Jugendliche machen sich nicht vielleicht direkt Sorgen, sind aber dadurch belastet, dass sich ihre Eltern große Sorgen machen und den Stress sozusagen zu Hause zeigen oder dass sie merken, dass in der Peer Group bestimmte Sachen ungewöhnlich sind, krisenhaft sind oder dass dort halt drüber gesprochen wird. Und so geht es halt über die verschiedenen Ebenen weg, dass Menschen unterschiedlich auch betroffen sind. Manche sprechen das auch direkt in Gesprächen an. Zum Beispiel, dass sie jetzt ein Video davon gesehen haben, wie in den USA jemand, der beim Staat arbeitet, einen unbeteiligten Passanten einfach so erschossen hat. Ja, das ist jetzt ja schon zweimal vorgekommen, dass man sich dann da große Sorgen drüber macht. Zum Beispiel auch darüber, dass sozusagen das Land, was im Unterricht als wichtiger Verbündeter, als auch im Zweiten Weltkrieg dann Befreier besprochen wird, dass wir dort jetzt Phänomene erleben, die sich nicht mehr von dem unterscheiden, was wir eigentlich lernen, was halt nicht mehr passieren darf. Ja. Das macht große Sorgen. Und dann kann man da gut im Gespräch auch dran anknüpfen. Wenn es nicht von alleine besprochen wird, dann hilft es manchmal einfach im Gespräch so allgemein über generell Themen ins Gespräch zu kommen. Also auch mal so ein bisschen abzufragen, wie man so gerade zur Weltlage zum Beispiel steht oder ob man Nachrichten guckt oder sowas. Und dann kommt man schon darüber ins Gespräch. Was schwierig ist, ist es, wenn man das ins Gespräch so gezielt mit einbringt, ohne dass es dafür einen Anlass gibt. Weil dann kann es eben auch sein, dass man das Thema so überstülpt, was vielleicht gar kein Thema gerade ist. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein in der Interaktion. Ja. Mhm. Aber wenn das Thema da ist, dann gibt es garantiert eine Gelegenheit, wo man auch drüber zu sprechen kommt. Und wenn es jemanden sehr starke Sorgen macht, dann gerade Jugendliche, dann bringen die das im Gespräch auch ein. Also dann kommt so der allgemeine Weltschmerz zu tragen. Oder die Eltern sprechen das direkt an. Oder es gibt auch einen konkreten Auslöser, wie zum Beispiel, ich habe jetzt gerade das Video gesehen und das hat mir Angst gemacht. Mhm.
Neben der direkten Beratung mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften engagierst du dich ja auch in der Ausbildung von angehenden Lehrkräften und gibst Vorbildung für tätige Lehrkräfte, und zwar zu emotionssensibler Bildung. Emotionssensible Bildung, was ist das denn? Das ist ja wahrscheinlich ein Wort, was die wenigsten schon mal gehört haben.
Ja, schade, ne?
Leider, ja.
Genau, also dazu muss man ja wissen, dass Bildung untrennbar mit Emotionen verbunden ist. Also es gibt kein Lernen, ohne dass Emotionen eine Rolle spielen. Bei Emotionen, die zeigen, was wichtig ist, was für uns relevant ist, die vermitteln uns wichtige Informationen. Zum Beispiel, wenn ein Thema mit einem Risiko oder einer Bedrohung einhergeht, dann entsteht ja eine unangenehme Emotion, zum Beispiel Angst oder Sorge, und die signalisiert uns, hier ist was, worüber ich mir stärker Gedanken machen muss, wo ich vielleicht auch was machen muss oder wo ich zumindest meine Aufmerksamkeit drauf lenken muss. Und emotionssensible Bildung ist halt Bildung, die sich dieser Rolle von Emotionen im Bildungsprozess bewusst ist und die Emotionen aktiv mit einbezieht in den Bildungsprozess. Also da geht es dann eben darum, Emotionen überhaupt wahrzunehmen, miteinander zu besprechen, fachlich einzuordnen, zu begleiten und Emotionen eben auch im Bildungsprozess zu nutzen, um sie handlungswirksam werden zu lassen. Also es geht eben nicht darum, Emotionen zu vermeiden, zu verbieten. Na, das ist ja so ein Ding, was gerade in unserer Gesellschaft auch immer wieder vorkommt. Also der Spruch, Jungs weinen nicht oder du musst doch keine Angst haben, passiert ja immer noch im Bildungskontext. Und emotionssensible Bildung ist sich bewusst, das ist es eben nicht. Sondern wenn jemand Angst hat, dann müssen wir drüber sprechen, dass da die Angst da ist oder dass die Sorgen da sind. Oder ja, wenn jemand weint, dann frage ich halt nach, was passiert, was los, wie geht's dir? Ne? Genau.
Welche Rolle spielt emotionssensible Bildung jetzt im Kontext der Transformation, also in Bezug auf Lösung von Klima- und Umweltkrisen?
Ja, wenn wir Krisen in der Schule oder in anderen Bildungskontexten thematisieren, und das sollen wir auch, das ist ja Teil des Curriculums, des Lehrplans, der Rahmenrichtlinien, dann thematisieren wir eben auch zum Teil belastende Themen. Ne? Das ist nichts Neues, wenn im Geschichtsunterricht der Nationalsozialismus thematisiert wird und man schreckliche Bilder sieht und schreckliche Texte liest, dann ist das auch schon belastend gewesen. Und jetzt kommt halt hinzu, dass wir uns auch in der Auseinandersetzung mit unserer Umwelt und der Entwicklung der Lebensbedingungen eben auch solchen Bildern konfrontiert sehen. Also die zeigen, hier kommen Menschen zu Schaden und die Welt in wenigen Jahrzehnten wird eine ganz andere sein, als das früher mal der Fall gewesen ist, als wir es vielleicht noch in den Geografiebüchern stehen haben. Und das ist belastend, das macht Angst, das macht Sorgen, gerade bei jungen Menschen, die noch sehr viel Leben vor sich haben. Und dann gehört es eben dazu, auch über diese Belastungen zu sprechen. Wenn man auf der anderen Seite dieses dazugehörige Wissen vermittelt, muss man es einfach auch mit berücksichtigen, dass die Belastungen dazu auch entstehen können. Und dann ist es Aufgabe von Pädagoginnen und Pädagogen, das auch aufzugreifen, das schon in der Vorbereitung des Unterrichts quasi mitzudenken. Ja.
Das ist ein schöner Ansatz, das von vornherein mitzudenken, und ich habe das Gefühl, das ist ja wie auf beiden Ebenen wichtig. Ne? Auf der einen Seite, um Kinder und Jugendliche resilient zu machen, also in der Situation gut damit umgehen können mit den Belastungen, indem ich auch Emotionen mit thematisiere. Auf der anderen Seite halt tatsächlich auch fit zu machen für das, was noch kommen kann, und vielleicht auch so mit, wir sprechen viel über Aktivismus, also vielleicht auch ein Stück weit ja, zu motivieren, aktiv zu werden. Emotionen können ja auch ganz wichtige Treiber sein, um aktiv zu werden.
Genau, in der Lehrerfortbildung gibt es dann im Prinzip drei Ebenen, die zu berücksichtigen sind. Die erste Ebene ist erstmal, sich mit seinen eigenen Emotionen auseinanderzusetzen und damit einen Umgang zu finden. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich schlecht mit anderen Menschen professionell Emotionsarbeit machen. Und der zweite Schritt ist dann, ich unterstütze junge Menschen dabei oder auch in der Erwachsenenbildung. Also in der Hochschuldidaktik wäre es ja, der Dozent unterstützt die Studierenden dabei, auch mit belastenden Themen umzugehen, die wiederum lernen, wie mache ich das dann später, vielleicht auch im Bildungskontext. Also es ist die zweite Ebene, wie kann ich andere Menschen beim Umgang mit Emotionen unterstützen? Und dann die dritte Ebene ist erst, wie unterstütze ich andere dabei, emotionale Kompetenzen zu entwickeln? Mhm. Ja. Mhm. Wenn ich das bei mir selber gar nicht kann, ja, dann kann ich das sehr schwer vermitteln.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Und das ist das denke ich auch, das gehört eigentlich ja nicht nur in die Lehrerausbildung, sondern noch in ganz viele andere Ausbildungsformate auch.
Auf jeden Fall, ja. Also das ist nicht nur im Umgang mit jungen Menschen wichtig, weil es, glaube ich, der gesamten Gesellschaft gut tut, wenn wir offener und ehrlicher und wirksamer mit unseren Emotionen umgehen könnten. Ja.
Wenn wir nochmal aufs Bildungssystem fokussieren, was braucht denn das Bildungssystem aus deiner psychologischen Sicht für die Vorbereitung auf die Welt im Wandel oder für das Sein in der Welt im Wandel? Also sowohl im Hinblick auf die Krisen und die Krisenhaftigkeit, die auch zunimmt, aber auch im Hinblick auf die Transformation und eben Lösungsorientierung.
Das braucht aus meiner Sicht auf jeden Fall mehr Raum dafür, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, wie die Welt gerade ist. Mhm. Weil wir gerade eher erleben, dass wir die jungen Menschen auf eine Welt vorbereiten, die, wenn sie dann sich mit dieser Welt aktiv auseinandersetzen müssen, gar nicht mehr die Welt ist, auf der sie vorbereitet wurden. Weil wir in der Schule Kompetenzen und Wissensinhalte vermitteln, die nicht mehr zu dem passen, was draußen gerade passiert. Das ist ein Punkt und dafür brauchst du halt einfach Raum, also miteinander zu interagieren, sich über aktuelle Themen auszutauschen, Kompetenzen zu erwerben, sich selbstwirksam aber auch zu fühlen in der Auseinandersetzung mit der Welt, also auch vielleicht gemeinsam Projekte zu entwickeln, zu erleben, dass das funktionieren kann in der Gemeinschaft. Na, wir bringen ja jungen Menschen auch in der Schule auch noch viel zu sehr bei, dass sie immer alles alleine leisten müssen und dass das das Wichtigste ist. Na, jeder Test wird alleine geschrieben, jede Klassenarbeit wird alleine geschrieben. Da gibt es auch oftmals was, gerade wenn es um Leistungsbewertung gibt, keine kaum oder wenig kooperative Formate, also manchmal schon, dann im Gruppenarbeiten und so, die sind aber oftmals dann unbeliebt, weil das ja dann da auch zu Konflikten kommen kann und so. Aber letztendlich geht es immer darum, einen sehr individualistischen Anspruch da zu vermitteln und das für das Kooperative und für das gemeinsam sich wirksam erleben gibt es wenig Raum. Und was auch ganz wichtig wäre, ist, dass es zu mehr partizipativen Formaten an Schulen kommt. Weil wir haben den Anspruch, in einer demokratischen Gesellschaft zu sein und gleichzeitig ist die zentrale Instanz, durch die alle durch müssen, durch die Schulpflicht, ist gar nicht demokratisch aufgebaut. Es gibt zwar formale demokratische Gremien, aber gerade für Kinder und Jugendliche wenig tatsächliche Partizipation, Mitbestimmung, Autonomie, Kompetenz erleben, was die Gestaltung des Alltags dort angeht. Da haben wir noch viel zu tun. Da gibt es super viele Projekte und so, aber da sind wir noch ziemlich weit am Anfang. Da sind wir quasi noch Entwicklungsland, was Partizipation im Bildungskontext angeht. Und wer eine transformative Gesellschaft möchte, der muss sich erstmal damit auseinandersetzen, wie bringen wir Menschen denn Transformationskompetenz bei? Ja, weil Transformation ist eben auch ja Arbeit, ne?
Ja, das spricht zu uns aus dem Herzen, auch nochmal was Partizipation angeht, was Demokratieförderung angeht und wie sehr das alles auch mit der Lösung der Klima- und Umweltkrisen zusammenhängt. Ganz vielen Dank, Felix, schön, dass du da warst.
Ja, ich danke auch. Danke nochmal für die Einladung.
Ja, und ich will diese Idee direkt nochmal aufgreifen, denn das Konzept von Margret mit dem Friday, das ist ja genau das, der gibt ja schon diesen, oder der hat so ein Konzept, diesen Raum zu geben für Partizipation, für Demokratieförderung.
Ja, und am Ende war auch gerade nochmal ganz wichtig, ja, in dem, was Felix gesagt hat, wie wichtig Gruppen sind, also wie wichtig es ist, kollektiv zu handeln. Und das Konzept von der Selbstwirksamkeit kann man vielleicht da an der Stelle nochmal ergänzen, um die Konzepte der partizipativen Wirksamkeit und der kollektiven Wirksamkeit. Also eigentlich geht es um gemeinsam wirksam sein, kollektiv in der Gruppe, miteinander geteilt. Und so können wir dann jeweils Selbstwirksamkeit erfahren, aber nicht, indem wir alleine uns auf diesen Selbstwirksamkeitsbegriff sozusagen fokussieren, sondern in Gemeinschaft.
Ja, und auch im Konzept von BNE, Margret hatte diese vier Säulen genannt, da spielt das ja eine ganz wichtige Rolle, das Gemeinsame auch. Wir haben in der ersten Säule dieses Lernen zu wissen, aber wir haben auch eben drei weitere Säulen. Dieses Lernen zusammen zu sein als Gemeinschaft, aber auch Lernen zu sein, so auf sich selber bezogen, finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, und eben lernen zu handeln. Und ich will kurz nochmal diese Rolle von Wissen aufgreifen, weil ich möchte nicht, dass jetzt am Ende der Eindruck entsteht, ach, Wissen ist ja gar nicht so wichtig, es geht vielmehr um die ganzen Soft Skills, um Emotionen, um das Miteinander. Nee, natürlich spielt das eine total wichtige Rolle, ja? Also gerade in der heutigen Zeit.
Ja, genau, wo Fehlinformationen und Wissenschaftsfeindlichkeit irgendwie so auf dem Vormarsch sind, ne? Da muss man erst recht kritisch denken können, logisch denken können, unterscheiden können, ist das wissenschaftlich oder ist das unwissenschaftlich, wissenschaftsfeindlich? Und was sind echte Informationen und was sind eben frei erfundene Dinge, die einfach in sozialen Medien rumgeistern?
Genau, faktenbasiertes Wissen, total wichtig. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dieses Wissen bleibt uns ja eher erhalten, wenn wir in einem Lernkontext sind, der angenehm ist, wenn wir eine gute Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden haben, wenn wir anknüpfen können an anderes Wissen oder an andere Erfahrungen. Also Wissen einfach nur aufzunehmen ohne irgendeinen Bezug, dann verschwindet es halt auch ganz schnell wieder. Wir brauchen eben diese anderen Bezüge, damit Wissen wirklich verankert ist, und wir brauchen eine echte Auseinandersetzung mit dem Wissen. Deswegen, ja, Wissen ist total wichtig, aber damit wir Wissen wirklich in uns verankern können, brauchen wir eben auch diese anderen Aspekte, und ja, gerade in der heutigen Zeit müssen wir auch wissen, wie können wir Wissen bewerten. Wir brauchen andere Kompetenzen, wir müssen hinterfragen können und wir brauchen die Fähigkeit eben mit Wissen zu agieren. Und ich finde auch die Kreativität, ne, die kommt auch häufig zu kurz, aber wir brauchen auch die Möglichkeit oder Räume für Kreativität, weil wir ja einfach neue Lösungen brauchen, die wir nicht auf die alten Denkweisen gewinnen können, wie wir die letzten Jahre, Jahrzehnte gelebt haben.
Und alles, was du gerade sagst, bleibt ja auch noch über Schulalter hinaus relevant. Also es geht ja auch darum, das gesamte Leben über Wissen, Emotionen, Kreativität, Haltung und so weiter weiterzuentwickeln. Das ist heute relativ kurz gekommen, aber im Podcast hören wir ja auch noch viele andere Beispiele aus der Erwachsenenbildung, sei es in der Ausbildung, zum Beispiel in der Pflegeausbildung, das wird nächste Episode auch vorkommen, ob es in der Lehre von Studierenden ist. Wir hatten Maike Sippel schon zu Besuch, die mit ihren Studierenden an der Hochschule solche Bildung macht, und wir werden noch von Maren Urner hören, die auch mit Studierenden zusammen transformative Bildung macht. Und natürlich auch in der Fort- und Weiterbildung von Berufen.
Genau, wir müssen nämlich auch da natürlich ansetzen mit Bildungsformaten, also bei den Menschen, die ja schon tätig sind in ihren Berufen. Wir können ja nicht bei den Jüngsten anfangen in der Gesellschaft, sondern wir müssen ja mit allen Menschen arbeiten, und da sind die Wirkhebel ja tatsächlich oftmals noch größer. Und nächstes Mal schauen wir uns ein ganz spezielles System auch nochmal an. Wir sind hier in einem Präventionspodcast, also schauen wir uns natürlich auch mal das Gesundheitssystem an. Und die größte Berufsgruppe im Gesundheitssystem ist die der Pflegekräfte. Und deswegen haben wir zwei Pflegekräfte eingeladen und wollen die Rolle der Pflege in der Transformation des Gesundheitswesens nochmal genauer beleuchten und werden da auch sehen, wie wichtig es dem Planetary Health in die Ausbildung und Fortbildung von Pflegekräften zu verankern.
Und zum Abschluss die Erinnerung nochmal an unser Motto: vom Wissen zum Handeln. Und damit verknüpft vielleicht Margrets Tipp dieses Mal: hört auf euer Herz, nehmt einen Zettel und schreibt direkt jetzt gleich auf, womit ihr loslegt, und legt dann morgen auch los. Und empfehlt uns gerne weiter, darüber freuen wir uns natürlich auch. Bis in 2 Wochen wieder.
Tschüss. Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.